SWR2 Kontext.
Nach dem Super Tuesday, die USA, ein gespaltenes Land. Bei den US-Vorwahlen brachte der Super Tuesday die erwarteten Gewinner. Donald Trump bei den Republikanern und Hillary Clinton bei den Demokraten. Aber er brachte keine Entscheidung. Denn auch die jeweiligen Konkurrenten konnten alle so viele Punkte sammeln, dass sie weiter im Rennen sind. Was sagt dieser Wahlkampf von zum Teil doch sehr speziellen Kandidaten über den inneren Zustand der USA aus? SWR2 Kontext, heute mit Ralf Hecht. Fangen wir die Analyse bei den Republikanern an. Da gibt es eine breite Kandidatenauswahl. Von stramm konservativ über erzkonservativ bis hin zu rechtspopulistisch. Und die Frage ist, warum die Republikaner sich so radikalen Kandidaten zuwenden. Unser Korrespondent Rolf Bühlmann sieht die Republikaner in einer Radikalisierungsspirale.
Umfragen zeigen, wenn es darum geht, was ihnen besonders wichtig ist, dann sind sich Republikaner und Demokraten gar nicht so unähnlich. Beide Seiten nennen, wenig überraschend, nationale Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität und niedrige Arbeitslosigkeit als ihre Top-Themen. Interessant wird es bei dem, was danach kommt. Wo Demokraten Bildung und Einkommensungleichheit wichtig sind, sind es bei den Republikanern das Haushaltsdefizit, die hohen Steuern und Einwanderung. Hier punktet Donald Trump sowohl mit seiner Forderung nach einer Mauer an der Grenze nach Mexiko als auch mit der nach einem Einreiseverbot für Moslems.
Wir haben doch alle ein bisschen Angst. Ich bin richtig nervös. Und ich glaube, Trump ist der Einzige, der etwas sagt. Niemand anders würde sowas sagen.
Sagt diese Trump-Unterstützerin und spricht damit einen wichtigen Punkt an. Das weit verbreitete Gefühl innerhalb der republikanischen Wählerschaft, dass das System nicht funktioniert, dass Washington nicht funktioniert, dass viel zu viele Probleme einfach ungelöst bleiben in der Politik. Wenn diese Stimmung durchschlägt, dann punkten nicht Kandidaten wie Jeb Bush, der auf eine lange politische Karriere als Gouverneur verweisen konnte, sondern Politiker wie Ted Cruz, der seine Arbeit im Senat von Anfang an gegen das sogenannte Establishment gerichtet hat, auch das der Republikanischen Partei. Seine Anhänger wissen das zu schätzen.
Ich bin eine große Cruz-Unterstützerin. Er ist meiner Meinung nach der einzige wirklich konservative Kandidat und er legt sich mit beiden Seiten an, Demokraten und Republikanern. Er tut, was er sagt und er macht ernst.
He's gonna do what he says he's gonna do, and he means it.
Wo aber kommt dieses Gefühl her? Dieses Gefühl des, wir kommen zu kurz, keiner kämpft wirklich für uns, niemand nimmt uns wirklich ernst. E.J. Dionne, der gerade ein Buch über die Republikaner geschrieben hat, sagt, die Republikaner sind selber schuld.
The history of contemporary American conservatism is a story of disappointment and betrayal.
Die Geschichte des zeitgenössischen Konservatismus ist eine Geschichte von Enttäuschung und Betrug. Seit Barry Goldwater 1964 mussten republikanische Kandidaten Versprechen machen, die sie einfach nicht einhalten konnten. Und das führt zu diesem Kreis von Enttäuschung und Radikalisierung. Barry Goldwater, den E.J. Dionne erwähnt, ist so etwas wie der Säulenheilige der amerikanischen Konservativen. Er hat mit seiner streng konservativen Politik als Präsidentschaftskandidat 1964 eine krachende Niederlage eingefahren, gleichzeitig aber den Weg freigemacht für jüngere Konservative, die seiner Ideologie nahestanden, wie zum Beispiel Ronald Reagan. E.J. Dionne argumentiert nun, Vertreter dieser reinen konservativen Lehre hätten in den letzten Jahrzehnten immer wieder ihre Wähler enttäuscht. Es sei ihnen eben nicht gelungen, die Regierung zu verkleinern. Nicht unter Reagan, nicht unter Bush und auch nicht unter Bush II. Es sei ihnen nicht gelungen, die gesellschaftspolitischen Änderungen der 60er Jahre rückgängig zu machen. Es sei ihnen auch nicht gelungen, den Zustrom von Einwanderern zu stoppen. Jetzt, so Dionne, wenden sich viele der Enttäuschten eben den radikaleren Kandidaten zu. Und die versprechen wieder einmal, alles besser zu machen.
Frage an den Amerikanisten Professor Manfred Berg von der Uni Heidelberg. Was halten Sie von der These, dass die Radikalisierung bei den Republikanern auf einen Kreislauf aus falschen Versprechungen und Enttäuschungen zurückgeht?
Naja, es gibt natürlich den berühmten Wahlkampf von Barry Goldwater, der in vieler Hinsicht als Auftakt zu einem ganz starken Rechtsruck der Republikanischen Partei gilt. Auf der anderen Seite, es gab in der Zwischenzeit immerhin dann auch die Präsidenten Nixon, Ford, Reagan, die doch breite und für die Mehrheit der amerikanischen Wähler attraktive Koalitionen in der Lage waren zu schmieden. Ich würde eher den Beginn der jetzigen Entwicklung in den frühen 90er Jahren verorten, im Widerstand gegen die Clinton-Präsidentschaft und dem enormen Rechtsruck, der unter anderem auch durch den Aufstieg der religiösen Rechten innerhalb der republikanischen Republikanischen Partei bewirkt wurde. Und in vieler Hinsicht würde ich sagen, die Republikaner ernten jetzt die Früchte der Radikalisierung, die sie selbst vorangetrieben haben. Trump ist der Geist, den sie riefen, denn sie haben den Wählern über 2,5 Jahrzehnte jetzt erzählt, dass die USA im Grunde genommen ein Land sind, das verrottet ist und in dem die Bundesregierung viel zu groß ist, das international an Ansehen verliert und dass das alles wiederhergestellt werden muss. Vor allem gibt es natürlich auch eine gar nicht so subtile Botschaft im Hinblick auf die Rassenbeziehungen, nämlich die bedrohte kulturelle und soziale Hegemonie der weißen Amerikaner, die es wiederherzustellen gilt. Und alle diese Tendenzen hin zu einer Radikalisierung, die nimmt jetzt ein Politiker auf, der sich konsequent der Demagogie verschrieben hat.
Und welche sozialen Ursachen sehen Sie? Warum haben die Republikaner Ihrer Meinung nach seit den 90er Jahren diese rechte Karte so stark gespielt?
Naja, es gibt vor allem natürlich eine Entwicklung, die man nie vergessen darf, nämlich die demografische Entwicklung. Wenn Sie sich anschauen, die Volkszählung des Jahres 1960 zählte, das ist problematisch, aber im Großen und Ganzen sicher nicht falsch, 90% Weiße und 10% Afroamerikaner, etwas vereinfacht gesagt. Wir haben inzwischen eine Situation, da sind die Euroamerikaner noch gerade gut 60% mit fallender Tendenz. Etwa ein Drittel aller Wahlberechtigten gehören bereits ethnischen Minderheiten an. Der zweite Aspekt ist der, den man oft auch genannt hat, nämlich der Verlust des amerikanischen Traums, die wachsende soziale Ungleichheit. Und alles das hat ja auch eine sehr reale Grundlage. Und das alles hat ungeheure Ängste und Frustrationen geweckt, die jetzt in vieler Hinsicht in diesem Rechtspopulismus kanalisiert werden.
Also die Schere zwischen Arm und Reich geht auch in den USA immer weiter auseinander. Die Alleinstellung als Supermacht ist durch die Globalisierung und durch China in Frage gestellt. Das weiße Amerika gibt es so nicht mehr. Es ist deutlich vielfarbiger geworden. Bei vielen weißen Amerikanern bleibt die Angst vor Veränderung, so würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Die Unzufriedenheit mit dem politischen System ist aber auch nicht neu und sie kommt nicht aus dem Nichts. Schon 1992 hatte Ross Perot als unabhängiger Präsidentschaftskandidat über 18% der Stimmen bekommen. Zuletzt waren es die Tea Party und auf der anderen Seite Occupy Wall Street, die gegen das System mobilisiert haben. Politikverdrossenheit gibt es also an beiden politischen Enden, nicht nur bei den Republikanern. Und das erklärt auch, warum Hillary Clinton solche Probleme hat, das demokratische Lager hinter sich zu bringen, wie unsere Korrespondentin Sabrina Fritz berichtet.
Hillary Clinton ist niemand, der die Herzen der Wähler erreicht. Das kennt sie schon aus ihrem letzten Wahlkampf gegen Barack Obama. Der sagte am Ende einer Debatte ganz gönnerisch: Hillary, du bist nett genug.
I don't think I'm that bad.
You're likable enough.
Thank you so much.
Von seiner Redekunst ist sie jedenfalls weit entfernt. Ihre Interviews klingen, als ob sie die Einkaufsliste fürs Wochenende runterrattert.
Obviously, I have big goals. I want to get to universal coverage.
Bezahlbare Uni, gute Wirtschaft für alle, gleiches Einkommen für Männer und Frauen, Mindestlohn anheben.
Raise the minimum wage. I have big goals.
Clinton verkörpert, was sie ist. Eine blitzgescheite Anwältin, kämpferisch, selbstbewusst. Und während bei Männern solche Eigenschaften als Führungsstärke gewertet werden, erlebt die 69-Jährige das Schicksal vieler Frauen in Führungspositionen. Sie wirkt verbissen und unsympathisch. Doch schlimmer als die Sympathiefrage ist ihr Glaubwürdigkeitsproblem. Die Amerikaner halten sie nicht für ehrlich. Sie hat eine Menge zu verbergen, behauptet der Republikaner Donald Trump.
She has a lot to hide.
Dazu hat vor allem die E-Mail-Affäre beigetragen. Als US-Außenministerin hat Clinton ihre E-Mails auf einem privaten Server gespeichert, nicht in ihrem Büro. Das macht es dem Außenministerium, den Geheimdiensten oder auch den Historikern schwer, Informationen aus ihrer Zeit als Außenministerin zu bekommen. Zehntausende von E-Mails hat sie inzwischen veröffentlicht, doch es bleibt der Eindruck der Mauschelei. Zweitens hat sie ein Arm-Reich-Problem. Das Vermögen von Bill und Hillary Clinton wird auf 150 Millionen Dollar geschätzt. Das Geld kam vor allem durch Reden zusammen, die beide für Firmen gehalten haben. So zahlte die Investmentfirma Goldman Sachs über 500.000 Dollar für 3 Reden. Ob das denn okay gewesen sei, wollte der Moderator Anderson Cooper wissen. Naja, so Clinton, sie haben es halt angeboten.
But did you have to be paid $675,000?
Well, I don't know. That's what they offered.
Ihre Berater haben immer wieder versucht, sie sympathischer zu machen. Sie ist in der Satire-Sendung Saturday Night Live aufgetreten, geht in Talkshows und verrät, dass sie gerne The Good Wife schaut. Die Geschichte einer Anwältin, die sich unabhängig von ihrem Mann eine Karriere aufbaut, nachdem er sie betrogen hat.
How do you like my office?
It's got a view.
Und doch gibt es natürlich Millionen Hillary-Fans, Frauen, die sie unterstützen und davon träumen, dass Amerika endlich eine erste US-Präsidentin bekommt. Und am Ende heißt ja vielleicht auch die Frage, mit wem würden Sie lieber ein Bier trinken gehen? Mit Hillary Clinton oder Donald Trump?
Herr Professor Berg, wenn es irgendwann aber genau um diese Frage gehen sollte, Clinton oder Trump, sind Sie sich da noch wirklich sicher, dass die bisherige Gewissheit, dass es dann Clinton wird, bis November Bestand haben wird? Trump hat ja einen Aufstieg hingelegt, den vor kurzem auch noch niemand erwartet hatte.
Das ist richtig. Und wenn Hillary Clinton, die ja eine gewisse Neigung hat, dumme Fehler zu machen, einen großen Fehler begehen kann, dann ist es sicher, den Donald Trump zu unterschätzen. Denn diesen Fehler haben auch seine republikanischen Konkurrenten gemacht. Und wenn ich es richtig sehe, ist es vor allem Hillary Clintons Stärke bei den Afroamerikanern und auch bei den Hispanics, die sie jetzt durch die Vorwahlen trägt. Und das sind auch die Wählergruppen, die sie bei den allgemeinen Wahlen im November wird mobilisieren müssen. Und da spielt ihr Donald Trump natürlich in die Karten. Trump hat sich so sehr gegen ethnische Minderheiten in einer vulgären, tabubrechenden Weise positioniert, dass für mich nicht vorstellbar ist, dass er diesen Weg wieder zurückgehen kann. Er ist natürlich jemand, der sehr oft sagt, was schert mich mein Geschwätz von gestern, aber dass er sich plötzlich als Freund der Hispanics und Afroamerikaner gerieren wird, das würde dann ja übrigens auch die radikalisierten rechtspopulistischen Protestwähler wieder vor den Kopf stoßen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich denke, dass er dieses Dilemma nicht lösen kann. Im Gegenteil, er hat dieses Dilemma der Republikanischen Partei, nämlich auf eine tendenziell schmilzende weiße Wählerschaft angewiesen zu sein, eher noch verschärft.
Müsste das republikanische Establishment dann nicht eigentlich gegen Trump und im Zweifel sogar für Clinton arbeiten, weil die den traditionellen republikanischen Positionen am Ende sogar näher ist als Trump?
Sicher nicht für Hillary Clinton. Hillary Clinton ist eine seit den frühen 90er Jahren, seit ihrer Zeit als First Lady, eine der Hassfiguren der Republikaner. Ich halte eher eine andere Entwicklung für denkbar, nämlich dass es einen unabhängigen Kandidaten gibt, der mehr oder weniger als moderater Kandidat antritt, aber gewissermaßen das republikanische Banner hochhält. Es wird immer wieder der Name des ja auch nicht gerade armen New Yorker Medienunternehmers und früheren Bürgermeisters Michael Bloomberg genannt. Das Problem ist immer dann, wenn eine Partei sich spaltet, dafür gibt es historische Beispiele in den USA, dann hat sie fast keine Chance, das Weiße Haus zu gewinnen.
Trump widerspricht in seinem Auftreten allen eigentlich Grundregeln der amerikanischen Politik, indem er so populistisch hart auftritt. Der Demokrat Sanders bezeichnet sich selbst als Sozialisten, was in den USA ja eigentlich auch ein Unding ist. Und doch ist er noch im Rennen und gar nicht so wenig erfolgreich. Wenn nun die Grundregeln der politischen Kommunikation auf beiden Seiten auf den Kopf gestellt werden und die Kandidaten damit zum Teil sogar massiv punkten können, was sagt uns das über die amerikanische Gesellschaft, über die politische Kultur?
Naja, es gibt sicher, das stellen ja auch sehr viele empirische Studien zu diesem Thema fest, eine wachsende Polarisierung in der amerikanischen Gesellschaft, die ganze Sozialmilieus betrifft. Die Leute auf der Rechten schauen nur noch Fox News oder bedienen sich bestimmter sozialer Netzwerke. Wir haben eine ähnlich isolierte Wahrnehmungskultur auf der Linken, sodass es in dem Sinne eigentlich nicht unplausibel ist, dass solche Kandidaten wie Trump und Sanders stärker Gehör finden. Ich denke aber, dass die Anhänger von Sanders nicht wirklich damit rechnen, dass er die Präsidentschaftsnominierung erhält. Sie versuchen auf diese Weise Hillary Clinton, und das ist ihnen zum Teil ja schon gelungen, stärker nach links zu ziehen.
Letztlich wird damit aber die Spaltung des Landes noch weiter vorangetrieben. Professor Manfred Berg von der Uni Heidelberg war das. Vieles von der Analyse, die wir gehört haben, lässt sich auch auf andere Länder, auch auf Deutschland übertragen. Die Gräben werden breiter, Brückenbauer sind nicht in Sicht. Was wir noch nicht haben, ist ein Politiker, der so erfolgreich und so konsequent demagogisch auftritt wie Donald Trump. Das war SWR 2 Kontext mit Ralf Hecht.